ARD Sounds.
Servus, herzlich willkommen und Frage an meinen Gast. Wie oft denken Sie über Krieg und Frieden nach?
In letzter Zeit häufiger und auch öfter, als ich es gerne würde. Aber aufgrund meiner Familiengeschichte ist das Thema leider nie ohne gewisse Relevanz für mein Leben geblieben.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Steven Anpalagan. Für den Frieden.
So heißt sein neuestes Sachbuch. Grüß Gott, herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo nach Berlin.
Servus, sagt man in Bayern, ne?
Genau. Ja, wenn Sie über Krieg und Frieden nachdenken, wie groß sind denn Ihre Sorgen?
Die sind stetig gewachsen, auch weil diese Welt und die Weltlage so unstet ist. Also, dass wir uns einmal in einer Situation befinden, wo ein US-amerikanischer Präsident recht offen ausspricht, Europa anzugreifen und sich Grönland zu holen. Oder dass ein russischer Präsident ein europäisches Nachbarland in der Form überfällt. Das habe ich mir so ehrlicherweise nie zu träumen gewagt und bin in doppelter Hinsicht verunsichert. Einerseits, wie es weitergehen wird und andererseits, ob wir die richtigen Institutionen und auch die richtigen Vorhersagen zu treffen imstande sind. Oder die richtigen Institutionen aufzubauen und die richtigen Vorhersagen zu treffen imstande sind, um dieser ja auch chaotischen Weltordnung zu begegnen.
Gab es denn in Ihrer Lebenszeit schon mal eine Phase, in der es gefühlt so viele Kriege und Konflikte gab wie heutzutage?
Ich glaube, dass, also meine Eltern sind aus Sri Lanka vor dem Bürgerkrieg geflohen. Das heißt, dieser Krieg hat mein Leben immer begleitet und hat auch meine Familie begleitet. Ich habe Angehörige im Krieg verloren. Von daher war Krieg leider nie vollständig weg. Aber ich hatte das Gefühl, dass in meinem Aufwachsen in den 90er Jahren zumindest diese außenpolitische Bedrohung, Krieg auf mein Heimatland und zwar in diesem Fall dann Heimatland Deutschland, ausgemerzt schien. Und es war auch irgendwie ausgemerzt, dass wir uns kriegerisch ohne Not beteiligen. Wir haben es ja getan in Afghanistan, wir haben es getan im Kosovo, aber die Angst selbst oder dass die eigenen Kinder oder die Kindeskinder, die Mitmenschen von Krieg betroffen sein könnten, die ist heute irgendwie höher als früher.
An welcher Stelle kommen Sie denn beruflich ins Spiel? Das persönlich haben wir jetzt auch schon gehört, aber wo kommt das Ganze bei Ihnen dann beruflich an?
Ich habe ja eine berufliche Karriere gewählt, einen Berufsweg gewählt, der mit Militär und Zivilschutz und Krieg und diesen Dingen gar nicht so viel zu tun hat. Aber ich habe im Rahmen meiner journalistischen Arbeit mich mit der Bundeswehr beschäftigt, an mehreren Stellen und zuletzt einen Artikel für die Zeit geschrieben über die Frage, ob wir vorbereitet sind für eine militärische und kriegerische Auseinandersetzung. Ich habe für Krautreport einen sehr langen Artikel geschrieben über die deutsche Perspektive auf die russischen Entwicklungen und die Entwicklung um den russischen Machthaber Wladimir Putin. Und habe dann eben aus dieser Autorenperspektive das Ganze einmal aufgeschnürt. Gar nicht so sehr um die Frage Krieg und Frieden, sondern eher um die Frage, was sind wir bereit zu verteidigen und würden wir kämpfen, wenn ja, wofür? Und das Ganze hat für mich dann eben auch von diesem Beruf wieder eine persönliche Ebene erreicht, weil ich festgestellt habe, gerade diese Fragen, was wir verteidigen, wofür wir kämpfen und ob wir bereit wären, für unser Land in einen Krieg zu ziehen oder es militärisch zu verteidigen, kann ich nicht beantworten, ohne dass ich mich da zum Teil auch der eigenen Erzählung mache. Und so ist dann dieses Buch entstanden und so ist dann auch meine Entscheidung in Bezug auf die Bundeswehr gefallen.
Wollen Sie mal denjenigen, die noch nicht von Ihnen gehört haben, mal die wichtigsten Fakten über sich mitteilen? Steven Anpalagan für Anfänger, für Neueinsteiger.
Das wichtigste, mit Abstand wichtigste Faktum ist, dass ich Wuppertaler bin, das ist im Bergischen Land, und nominell Rheinländer. Und daraus entwickelt sich, glaube ich, ganz, ganz viel.
Schwebebahn-Experte?
Ja. Ja, doch, würde mich als Schwebebahn-Experten bezeichnen. Ich habe einen mittelhochwertigen Humor. Das hat damit zu tun, dass man als Rheinländer irgendwie von all dem gar nicht verschont bleibt. Und ich bin evangelischer Theologe. Und ich würde sagen, dass zwischen diesen beiden Polkappen sich ein ganzes Leben abspielt. Ich bin Migrant und Kind von Kriegsflüchtlingen. Ich habe sehr lange in der Wirtschaft gearbeitet. Zuletzt 7 Jahre als Unternehmensberater in einer Unternehmensberatung des Porsche-Konzerns und bin dann aus der Wirtschaft ausgeschieden, um mich publizistisch und journalistisch den innenpolitischen Themen dieser Welt zu widmen oder unseres Landes zu widmen.
Und eben auch Bücher zu schreiben. Über eins werden wir jetzt auch gleich reden, dann in der nächsten Runde. Sie haben doch was mit dem Grimme-Preis zu tun, diesem sehr renommierten Medienpreis.
Es gibt immer wieder Stationen, die man auch selber vergisst.
Oh, hab's vergessen.
Ich bin Jurymitglied des Grimme Online Awards und des Grimme Preises in der Kategorie Information und Kultur. Und ich bin Lehrbeauftragter an der Polizeihochschule und bilde Polizisten aus.
So, und womit waren Sie jetzt die letzten Wochen vor allem beschäftigt?
Beruflich war ich damit beschäftigt, mich mit diesem Buch und den damit einhergehenden Interviews und der Berichterstattung auseinanderzusetzen. Mich hat auch die innenpolitische Lage beschäftigt, weil ich für den Stern eine Kolumne schreibe und wir dann überlegen, was sind Themen, die wichtig sind, die man besprechen muss. Und ich glaube, dass die außenpolitische Lage auch mit der innenpolitischen Lage verknüpft ist und die Frage, ob die deutsche Bevölkerung Zutrauen hat in die politische Führung, sich in besonderem Maße darin widerspiegelt, wie beispielsweise diese Reformpolitik gestaltet, gemacht und anschließend kommuniziert wird. Privat und persönlich habe ich ganz viel Zeit darin investiert und tue es durchweg in den letzten Monaten und Jahren in der Pflege meines Vaters. Mein Vater ist sehr krank geworden, ist dement und hat einen Pflegegrad 5. Und das bindet mich und meine Mutter in höchstem Maße ein. Und ja, zieht eben ganz viel Zeit und Energie ab, die dann halt in die Pflege meines Vaters fließt.
In der nächsten Runde werden wir über das neueste Buch unseres Gastes reden. Für den Frieden heißt es, Unterzeile Widerruf meiner Kriegsdienstverweigerung. Und jetzt haben wir einen Song, den haben Sie auch in Ihrem Buch zitiert, von Reinhard May. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Einführende Worte von Ihnen?
Ich liebe dieses Lied immer noch sehr.
Hier ist es.
Sie werden nicht in Reih und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt, auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt. Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Eins zu eins, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan im Gespräch mit
Steven Anpalagan. Ein Theologe in der Wirtschaft.
Tja, und inzwischen ist er hauptsächlich Autor und Journalist und hat gerade ein neues Buch veröffentlicht. Für den Frieden heißt es, Unterzeile Widerruf meiner Kriegsdienstverweigerung. Wir haben uns ja gerade schon von Reinhard May einstimmen lassen. Wie kam es zu dem Buch?
Ich habe, wann immer ich einen Text für die Zeit geschrieben habe, Reinhard May Zitate in die Texte hineingemogelt. Unter anderem habe ich einen Text über Bürokratie geschrieben, da ging es dann um einen Antrag auf Verteilung eines Antragsformulars, oder ich habe einen Text geschrieben über soziale Medien, da habe ich dann die Zeile eingefügt. Ich ging und ich stand und ich fuhr wie James Dean, doch ich sah aus wie ich und ich roch nach Benzin. Und so ging das immer weiter, bis dann irgendwann dem Redakteur aufgefallen ist, dass die ganzen Texte immer voller Reinhard May Zitate sind. Wir sprachen dann über die Möglichkeit, irgendwie das Reinhard-May-Thema vielleicht irgendwie auszubauen und uns da irgendwie den Dingen zu widmen, die da irgendwie auch passieren, weil das ja irgendwie wahnsinnig viel auch über die deutsche Geschichte erzählt, wie auch dieser Sänger sich entwickelt von irgendwie einem Liedermacher und jemandem, der Chanson macht, zu einem Familienvater, der sich dann immer mehr irgendwie auch politisch äußert. Und wir sind dann bei diesem Lied hängen geblieben, das mir irgendwie auch sehr wichtig war und irgendwie, das mich sehr berührt. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Und in der Zeit sind mehrere Sachen gleichzeitig passiert. Ich habe einen Aufruf unterschrieben mit mehreren, auch deutlich prominenteren Persönlichkeiten in der Zeit. Unter anderem Matthias Döpfner und Dennis Yücel und ich glaube auch Michel Friedmann um Bundeskanzler Olaf Scholz zu bewegen, der Ukraine tatsächlich Waffen zu liefern, damit sie sich verteidigen kann. Und Reinhard Mayer hat zur gleichen Zeit in der, ich glaube es war die Emma, einen Brief unterschrieben, der das Gegenteil gefordert hat, dass man die Waffenlieferung einstellt. Und über diese unterschiedlichen Dinge, auch weil sich die politische Lage so entwickelt hat, dass die Russische Föderation die Ukraine angegriffen hat, dass wir mit einem gewissen Erschrecken überlegt haben, wie auch eine deutsche Haltung aussehen kann, bis wir zu diesen vermaledeiten 5000 Helmen gekommen sind. Und das alles hat sehr stark in mir gewirkt. Und dann ist auch noch mein Vater krank geworden und diese ganze auch innere, dieser Fluchtmechanismus, dass man sagt, okay, im Zweifel verlasse ich einfach das Land, das hat sich dann eben auch zerschlagen, auch in seiner Abstraktion zerschlagen, weil es wird Menschen geben, die krank sind, bettlägerig sind, die pflegebedürftig sind, die werden nirgendwo hingehen. Und diese Menschen gibt es ja auch in der Ukraine und die sind darauf angewiesen, dass Menschen für sie kämpfen und dieses Land und aber eben auch ihre Mitmenschen verteidigen. Und all diese Dinge kamen quasi gleichzeitig zusammen, sodass ich dann meine eigene Haltung versucht habe aufzuspüren, die auch darin begründet war, dass ich als ja, Migrant und Kriegsflüchtling und Christ und Theologe seinerzeit den Kriegsdienst verweigert habe und immer sehr skeptisch war gegenüber Krieg und Militarismus und auch sehr kritisch war gegenüber der Bundeswehr und heute dann feststelle, ja, es braucht auch eine andere Haltung und die habe ich für mich dann entwickelt und habe dann dieses Buch geschrieben.
Also Sie haben ja schon gesagt, Sie haben selber Zivildienst geleistet, den Kriegsdienst verweigert aus guten Gründen. Sie haben sie ja eben auch schon genannt. Was ist letztendlich der Grund, dass es diese Gründe für sich mehr gibt? Das sind ja sehr, sehr starke Gründe, die Sie damals hatten.
Ich muss auch sagen, es sind ja zwei Dinge gleichzeitig passiert, wenn man in den 90ern oder Anfang der 2000er den Kriegsdienst verweigert hat. Man hat den Kriegsdienst verweigert, also angezeigt, dass man nicht bereit ist, einen Dienst an der Waffe zu leisten und hat Zivildienst geleistet oder einen Ersatzdienst geleistet. Und ich habe mich ehrlicherweise gar nicht so sehr mit der Ablehnung des Kriegsdienstes oder der Ablehnung des Wehrdienstes auseinandergesetzt, als vielmehr sehr deutlich und offensiv mich damit beschäftigt, dass ich halt Zivildienst machen möchte. Ich habe den Zivildienst in der Bergischen Diakonie gemacht. Mir war es damals schon wichtig, mich in den Dienst meiner Mitmenschen zu stellen oder etwa einen sozialen Dienst zu verrichten. Ich war damals schon in der evangelischen Kirchengemeinde sehr aktiv, also viele Jahre im Prinzip. Von daher war es doch deutlich mehr Zuspruch zum Zivildienst. Aber eben auch, wenn auch in einer kleineren Variante, die Verweigerung, sich in den Dienst der Bundeswehr zu stellen.
Haben Sie denn jetzt tatsächlich Ihre Kriegsdienstverweigerung widerrufen bei irgendwem oder ist das jetzt einfach ein öffentliches Statement von Ihnen?
Ich habe es widerrufen. Also ich könnte auch gar nicht damit leben. So von der Seitenlinie aus alles zu kommentieren und gleichzeitig irgendwie so sehr bestimmt dieses Thema in den Vordergrund zu tragen oder in die Öffentlichkeit zu tragen und dann selber sich nicht dazu zu verhalten.
Wie macht man das denn? Bei wem muss man sich da melden?
Ja, das, wo wir schon bei popkulturellen Referenzen sind. Also mich hat der gesamte Prozess ein bisschen an Asterix und Obelix und das Haus, das Verrückte macht, erinnert. Also ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich dann irgendwie, sobald ich da anrufe, von der schwarzen Limousine abgeholt werde und dann bei Kaltgetränken und Knabberzeug und Fanfarengesängen und Fanfarentönen dann irgendwie in die Bundeswehr eingefahren werde, sondern es war mir schon klar, es kann sein, dass es ein bisschen kompliziert wird, aber dass es so kompliziert wird, das habe ich nicht gedacht.
Ja, also wie kompliziert war es denn? Erzählen Sie doch mal.
Ja, also wenn Sie Kriegsdienstverweigerer sind, kommen ja mehrere Sachen zusammen.
Ist ja ein Verwaltungsakt also, auch.
Also ich habe Folgendes gemacht. Ich habe alles das gemacht, was jeder macht. Ich bin ins Internet gegangen, habe bundeswehr.de eingegeben, habe dann nach irgendeiner Telefonnummer gesucht, damit ich mit einem Menschen über all diese Dinge sprechen kann. Vielleicht kann er mir sogar sagen, was ich tun soll. Dann schreibe ich das auf und dann geht es dann irgendwie halt seinen Weg. Ich habe also diese Telefonnummer gefunden vom, ich weiß gar nicht, ist das Rekrutierung oder Karriere bei der Bundeswehr und habe diese Telefonnummer angerufen und da ist erstmal niemand dran gegangen. Dann habe ich mehrmals noch angerufen, dann ist jemand dran gegangen und sagte, ja.
Hallo, hier Pistorius.
Genau, hier ist der Boris. Es ist dann jemand dran gegangen und sagte, ja, nee, also in Ihrem Fall, da müssen Sie beim Landeskommando NRW anrufen. Dann sagte ich, okay, gab mir die Telefonnummer. Ich habe also da angerufen, habe auch da niemanden erreicht. Dann habe ich jemanden erreicht und sagte, ja, das ist ja hier. Da müssen Sie ins Karrierecenter der Bundeswehr. Ich also ins Karrierecenter der Bundeswehr gefahren und dann sagten sie mir, ja, nee, Sie können ins Karriereberatungsbüro, das ist im übernächsten Stadtteil, fahren Sie mal hin, das ist irgendwie alles kein Problem. Ich sei also da hingefahren, habe das Ding überhaupt nicht gefunden, es ist auch nicht ausgeschildert. Es ist ein ganz normalem grauen, weiß ich nicht, Bürogebäude, links davon irgendwie ein Dönerladen, rechts davon irgendwie ein Donutladen.
Wochen später.
Genau, also von der ersten, vom ersten Telefonat bis dahin sind schon tatsächlich ist viel Zeit vergangen. Und dann klingelte ich dann auf eines von wirklich 7 oder 8 Klingelschildern und dann meldet sich eine Frau und sagt, ja guten Tag, was wollen Sie denn? Dann sagte ich, ja, so und so ist mein Fall. Ich würde mich gerne zur Reserve melden und mein Kriegsdienst wieder rufen. Dann sagt sie, oh, das ist aber alles kompliziert. Haben Sie denn einen Termin? Dann sagte ich, ja, ich habe hier eben keinen Termin. Ich dachte, ich kann einfach mit irgendwem hier sprechen. Die Bundeswehr besteht ja auch aus mehr als 17 Menschen. Also, dass da niemand in der Lage ist, ohne Termin sich meiner anzunehmen, das hat mich verwundert. Jedenfalls sagte sie, ich kann Ihnen jetzt auch nicht die Tür aufmachen, wir können jetzt auch nicht irgendwie Sachen machen, aber Sie können mal gerne Ihren Fall schildern. Und dann sagte ich, aber ich rede doch nicht mit Ihnen jetzt über die Gegensprechanlage, über meine Gewissensentscheidung. Und dann sagte sie dann schlussendlich, ja, ich gebe Ihnen mal eine E-Mail-Adresse, schreiben Sie uns eine E-Mail. Dann habe ich denen jetzt eine E-Mail geschrieben, seitdem auch nie wieder was gehört. Ich muss sagen, ich bin ja deutscher Staatsbürger und ich habe halt damals den Kriegsdienst verweigert. Heute möchte ich mich zur Reserve melden, beziehungsweise heute möchte ich diese Verweigerung widerrufen und mich zur Reserve melden. Es gibt sicherlich, und ich war lange Personalleiter in größeren Unternehmen, und es gibt immer Spezialfälle, es gibt immer so Ausnahmetatbestände und irgendwelche seltsamen Konstellationen, da müssen sie halt eine Lösung finden, das ist auch nicht immer ganz einfach. Aber ich hätte gedacht, dass mein Fall wahnsinnig unkompliziert ist. Und vor dem Hintergrund, dass dieses Land und die Bundeswehr 80.000 Soldaten rekrutieren und 200.000 Reservisten in ihren Reihen aufbauen möchte, ist für jemanden, der einen, wie ich finde, einigermaßen durchschnittlichen Fall aufweist, dieser Weg zu lang, zu kompliziert. Und es ist nicht darstellbar, dass ein Rekrutierungsprozess so aussieht. Also das muss ich wirklich sagen, ist etwas, was ich nicht verstehe, wo eine Mischung aus Bürokratie und Wahnsinn und irgendwie auch so dieses gefühlte Befehle befolgen und nicht ein einziger Mensch in dieser ganzen Reihe kommt auf die Idee zu sagen, ja warten Sie, ich guck mal kurz nach, machen Sie doch bitte das und das und dann melden wir uns bei Ihnen. Also das habe ich wirklich als eher abschreckend empfunden in meinem Weg und in meiner Reise in Richtung Bundeswehr.
Jetzt wollen wir auch natürlich ein bisschen in Ihre Biografie eintauchen. Sie sind geboren 1984 im Norden von Sri Lanka. Wollen Sie uns mal vom Leben Ihrer Eltern dort erzählen? Was wissen Sie denn von der Vorgeschichte Ihrer Familie? Was ist Ihnen da erzählt worden?
Ich weiß wenig. Ich weiß tatsächlich wenig, weil die Geschichte meiner Eltern und die Geschichte meiner Familie so untrennbar verwoben ist mit der Geschichte des Landes und dem Ausbruch des Krieges und dass im Zusammenhang mit diesem Krieg einfach wahnsinnig viel passiert ist, worüber Menschen nicht sprechen und sprechen wollen. Meine Eltern sind aus einer Generation, in der man sehr viele Kinder hatte und sie haben sehr, sehr viele Geschwister. Meine Mutter ist eine von 9, mein Vater ist einer von 6. Und es gab eine große historische auch Zäsur oder eine große Eskalation im Verlauf dieser Konflikte zwischen den Singalesen, die den größeren Teil der Bevölkerung dargestellt haben, und der größten Minderheit des Landes, den Tamilen. Meine Eltern sind Tamilen. Und daraus haben sich Spannungen entwickelt und die sind dann in den 80er Jahren im Prinzip eskaliert. Meine Eltern sind 84, 85, als es dann tatsächlich so hochkochte, weg. Sind, und das verstehe ich bis heute nicht, also ich verstehe natürlich, dass wenn man irgendwie ein Kriegsgebiet verlässt oder flieht und irgendwie schnell weg muss, dass man sich dann nicht alles aussuchen kann, aber wie man sich von 193 Ländern dieser Welt ausgerechnet Wuppertal aussuchen kann, das ist mir bis heute noch nicht so richtig klar geworden. Die hätten ja auch auf die Malediven gehen können oder die Seychellen, aber haben sich dann irgendwie für Nordrhein-Westfalen entschieden. Und ja, jedenfalls sind sie dann halt geflohen und also ich glaube, sie sind auch noch tatsächlich kurz vor den ganz furchtbaren Pogromen weggegangen, in dessen Verlauf viele tausende Menschen getötet wurden.
Also ein sehr, sehr langer und sehr blutiger Bürgerkrieg, den es da gab auf Sri Lanka. Sie sind ja dann in Wuppertal groß geworden. Wo setzt denn Ihre eigene bewusste Erinnerung ein? Woran können Sie sich erinnern?
Also ich habe Erinnerungen an den Kindergarten, habe sehr viele Erinnerungen an die Grundschulzeit. Ich habe auch politische Erinnerungen und ich weiß gar nicht, ob das immer so ist bei ausländischen Familien oder migrantischen Familien oder bei Gastarbeitern oder Kriegsflüchtlingen, aber ich habe politische Erinnerungen und eines der ersten politischen Erinnerungen und der Bilder, die ich habe, ist dieses Haus der Familie Gentsch in Solingen, dieses Häusergerippe mit den schwarzen Fenstern, wo der Brandanschlag auf die Familie Gentsch stattgefunden hat. Und ich wusste, dass es irgendwie etwas mit mir zu tun hat. Das war, so meine ich, 1992 gewesen, 93. Das heißt, ich war da selbst 8, 9 Jahre alt und habe festgestellt, es gibt eine konstante Bedrohung, die mich und meine Familie betrifft, die auch nicht irgendwo stattfindet, sondern Solingen war, wir haben damals in Wuppertal Vorwinkel gelebt, 13,5 Kilometer vom Wohnhaus meiner Eltern entfernt. Von daher ist das etwas, was uns betrifft. Das hat mich die 90er Jahre ehrlicherweise durchweg begleitet. Die Ausschreitungen Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda, Mordanschläge in Mölln, rassistische Hetzjagden in Mügeln, dann, was sich später auch so zusammensetzt. Also wenn die ostdeutschen Kolleginnen und Kollegen von den Baseballschlägerjahren berichten oder von dem NSU, der dann Ende der 90er sein Unwesen anfing zu treiben. Das sind so Erinnerungen, die ich habe, und wann immer ich mit deutschen Familien ohne Zuwanderungsgeschichte spreche, wo ich dann feststelle, okay, das ist wirklich ein erheblicher inhaltlicher Kern, der vielen entweder fehlt oder in der eigenen Persönlichkeit und Biografie nicht so viel Relevanz entwickelt hat in den 90ern. Wohingegen ganz, ganz viele migrantische Familien da etwas hatten, was sie in dieser Bedeutsamkeit und Furcht auch verbunden hat. Also in Solingen oder im ganzen Raum waren ja über Wochen Strickleitern ausverkauft. Die Familien haben mit Wassereimern im Flur geschlafen. Die haben ihre Namensschilder vom Klingelschild abgeschraubt und sind auch teilweise aus Deutschland wieder weg. Also ich schreibe in meinem ersten Buch über die Familie von Javed Karim, die aus Wernigerode in den Westen gekommen sind und die dann Anfang der 90er weggegangen sind. Javed Karim ist deshalb irgendwie interessant, weil der Mann YouTube erfunden hat oder YouTube entwickelt hat. Später oder davor und währenddessen noch an PayPal gearbeitet und Airbnb finanziert hat. Also ein Multimilliardär, der wahnsinnig viele Projekte angeschoben hat. Und er kam aus Deutschland. Der ist Deutscher und ist in diesen Anfang, also in der Zeit Anfang der 90er Jahre weggegangen, auch wegen der rassistischen Bedrohungslage hier. Und das ist irgendwie alles so in einem vereint mit irgendwie, wie man aufwächst, die erste Liebe irgendwie, dann Karriere- und Berufsthemen, wahnsinnig viel mit Schule und Pubertät, und das hängt dann immer wie so eine dunkle Wolke über einem.
Aber haben Sie das dann tatsächlich am eigenen Leib auch mal erlebt in der Klasse oder auf der Straße, dass Sie wirklich gespürt haben, da kommt Ihnen wirklich Rassismus entgegen?
Also, ich würde mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, Menschen mit dunkler Haut können in diesem Land nicht Alltag haben, ohne dass sie Rassismus erleben. Ich möchte auch ungern da jetzt so ganz viele eigene Befindlichkeiten einbringen, aber ich kann nur sagen, es hat immer stattgefunden, von Kindergarten über Grundschule, weiterführende Schule. Und es hat sich nochmal verschärft nach dem 11. September 2001, da war ich 17 Jahre alt. Und wenn sie dann ja jugendlicher sind und dann sind sie irgendwie, haben sie eine dunkle Haut und irgendwie da ich damals schon schwarzen Bart und laufen da irgendwie im Kapuzenpulli durch die Gegend, dann sind sie natürlich voll im Visier der Polizei. Und dass das eben keine anlassbezogene, sachbezogene Polizeiarbeit, das hat dann natürlich ausschließlich rassistische Gründe.
Sie schildern ja auch in Ihrem Buch, dass Sie einen bedeutsamen Tag hatten am 16. Oktober 2000, also noch vor dem 11. September. Da waren Sie 16. Was ist da passiert an dem Tag?
Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen und habe da eine gewisse Ambivalenz aufgelöst, nämlich dass dieses Land meine Heimat ist und die Menschen, die hier in diesem Land leben, meine Mitmenschen. Aber ich eben kein Deutscher war, und wir sind als Familie dann zum Standesamt gewesen und haben dann die Staatsangehörigkeit angenommen. Und genau, ich schilder in meinem Buch, wie mein Vater dann mit so vorgearbeiteten Leitsordnern und hier so irgendwie Dokumentenhüllen ankommt und dann da irgendwie dem Standesbeamten oder dem Beamten, der dann diese Einbürgerung durchgeführt hat, auf Zuruf sofort alle Dokumente überreicht, von, weiß ich nicht, Wäschezeugnis und Freischwimmerzeugnis und Wäschebon und Bibliotheksausweis und weiß ich nicht. Also es war wirklich wahnsinnig gut organisiert, weil man muss ja irgendwie auch vorbereitet dahin kommen und darf es den deutschen Beamten nicht zu schwer machen.
Es gab noch eine große Passion in Ihrer Jugend und das ist die Musik. Sie haben auch in der Band gespielt. Was haben Sie da gemacht?
So wie Sie es fragen, klingt es auch ein bisschen wie meine Mutter, die mich immer fragt, was machst du eigentlich mit deinem Leben mit dieser Quatschmusik?
Nee, ich liebe Popmusik, deswegen frage ich nach.
Also ich habe Klavier und Keyboard gelernt und war viel in der Gemeinde gespielt und bin dann, als ich älter wurde, bin ich in eine Band eingetreten. Und wir haben Musik gemacht. Ich habe so das Keyboard, Synthesizer, Sounddesign verantwortet. Und ja, wir haben Rockmusik gespielt. So eine Mischung aus Elektronik und Rock. So eine Mischung aus Depeche Mode und dann irgendwie so progressiven Bands wie Dream Theater und so. Und es war eine, im Nachhinein kann man das so sagen, eine gigantische Geldverbrennungsmaschine, weil wir jetzt nicht wahnsinnig viel Geld mit diesem Projekt verdient haben, dafür aber, weil wir einen sehr hohen Anspruch hatten, ganz viel Geld reingesteckt haben. Wir hatten auch einen Plattenvertrag und wir hatten auch ein Label und wir hatten eine Booking-Agentur und haben dann auch Touren gespielt und auch größere Festivals gemacht, Mera Luna zum Beispiel, als eine von vielen Bands, die da waren, unter anderem Paradise Lost und N1 und Marilyn Manson. Und dann haben wir da gespielt und das war alles ganz wunderbar. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich muss sagen, diese ganzen Themen, mit denen man sich oder denen ich mich auseinandergesetzt habe, diese theologischen, sozialen, politischen Themen, die irgendwie so alle abstrakt verhandelt werden und dann muss man so viele Probleme im Kopf hin und her wälzen, und da fand ich das mit der Musik und vor allen Dingen der Rockmusik und den Live-Auftritten, das war erfrischend anders. Ja, hat es halt so ausgestaltet, wie es in diesem Milieu meistens halt dann so passiert. Und ja, es war
Sie haben
ganz
jetzt gerade schon Depeche Mode erwähnt. Ich würde sagen, hören wir ein Stück von Ihnen. Einverstanden? Bestimmt.
Sehr, sehr gerne. Das lässt sich ja kaum vermeiden.
Hier sind Sie.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan trifft
Steven Anpalagan, spielte in einer Rockband.
Ja, wir haben gerade schon über Ihre Eltern gesprochen, über die Flucht nach Deutschland vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka. Wir haben auch über Ihre Kindheit und Jugend in NRW geredet und vorher schon über den Zivildienst bei der Diakonie. Wann haben Sie sich denn dazu entschlossen, evangelische Theologie zu studieren?
Ich glaube, das war so in der Zeit zwischen 16 und 17 Jahren. Ich war, wie gesagt, in der evangelischen Gemeinde tätig oder in der tamilischen Gemeinde aktiv. Wir haben da ganz viel auch sozial-diakonische Arbeit gemacht. Wir haben Flüchtlingshilfe gemacht, haben insbesondere tamilischen Flüchtlingen, die von Abschiebung bedroht waren oder die Schwierigkeiten hatten, die Anliegen hatten, geholfen. Ich war da viel unterwegs, habe Behördenschreiben übersetzt, war mit denen beim Arzt, habe Anwälte vermittelt, Psychologen vermittelt. Und die Überlegung war gar nicht so sehr karrieregetrieben oder berufsorientiert, sondern eher, dass ich mich für alles das in einem größeren Zusammenhang sehr interessiert habe. Die Auseinandersetzung mit biblischen Fragen, theologischen Fragen, aber die dann eben auch mündet in eine Haltung und in einem Verhalten, dass man Dinge tun muss. Und es gibt dann nach dem Studium nochmal das sogenannte Vikariat, das ist dann wie eine Art Referendariat, wo dann die praktische Arbeit des Pfarrers gelehrt wird. Das habe ich dann nicht gemacht, aber ich habe mir erhofft, dass ich in dem Studium all diese Dinge erlebe und erlerne, nämlich wie hast du es mit der Religion oder wie hältst du es mit der Religion? Und ja, ich wurde nicht enttäuscht. Also die evangelische Theologie ist eine ganz fantastische Institution und ich kann sie nur jedem empfehlen.
Schließe ich mich auch mal spontan an. Und wie kam das denn an, zum Beispiel bei Ihren Eltern, dieses Studium? Waren die glücklich damit? Haben die sich was anderes gewünscht für ihren Sohn?
Also meine Eltern haben immer zur Wahl gestellt, aus, weiß ich nicht, 5 oder 6 Berufen zu wählen. Und eigentlich gab es nur einen Berufswunsch für meine Eltern, das ist ja ganz klar, Doktor. Und dann wurde ich aber nicht Doktor, sondern ich wurde noch nicht mal Lawyer, Engineer, Architect oder Teacher oder IT-Ingenieur. Und habe mich dann auch noch irgendwie für so einen Quatsch eingeschrieben wie evangelische Theologie. Und dann musste ich meinen Eltern noch relativ viel erklären, was das überhaupt ist. Und die kannten natürlich irgendwie Pastoren und Pfarrer und all sowas. Aber die tamilischen Pastoren, da waren sich ziemlich deutlich im Kleinen darüber, dass die mit Sicherheit nicht studiert haben. Und dass man das aber irgendwie studiert und was dann folgt, das war denen irgendwie auch nicht klar. Zumal ich für mich dann auch relativ schnell die Entscheidung getroffen habe, dass ich kein Pfarrer werde. Und dieses vor sich hin studieren, also mich erinnerte die Auseinandersetzung mit so einem alten bismarckschen Spruch, ist halt, glaube ich, ne, die erste Generation baut auf, die zweite Generation behält den Wohlstand, die dritte Generation studiert Kunstgeschichte. Und meine Eltern sahen sich dann unvermittelt schon in der dritten Generation oder in der Auseinandersetzung mit der dritten Generation konfrontiert. Ich habe halt Theologie studiert, ich war mit meiner Band unterwegs und habe dann auch, weil klar war, ich muss ja in irgendeiner Form Geld verdienen, zuerst für eine Energieagentur in Essen und bin dann von dort zu Nokia in Bochum.
Gab es die Nokia da überhaupt noch?
Ja, das war 2008 und das war eine ganz surreale Erfahrung. Ich bin da meinem ersten Arbeitstag hin, alle haben da vor sich hin gewuselt und ein Telefon zusammengesteckt. Es fing da irgendwie an um 9 Uhr oder so und dann bin ich um 9 Uhr hin und um 10 oder halb 11 wurden alle so ein bisschen komisch und wuselig und dann wurden wir in ein Büro gerufen und dann erklärte uns dann der Bereichsleiter, ich seh ihn wirklich noch vor mir, wie er da auf dem Tisch sitzt und sagt, nach, weiß ich nicht, 25 Jahren werden wir dieses Werk schließen, ihr werdet alle euren Job verlieren, es tut mir leid, aber ich möchte, dass ihr es von mir erfahrt. Und da hat es eine halbe Stunde gedauert, bis die ersten Ü-Wagen vom WDR und vom Spiegel dann vor der Tür standen, also vor dem Werkstor standen. Ich saß dann quasi an meinem ersten Arbeitstag und dachte, hervorragend, das ist ja schon mal eine Kündigung innerhalb der ersten Stunde. So habe ich es mir jetzt auch nicht vorgestellt.
Also was für andere 25 Jahre waren, waren für Sie 25 Minuten.
Das habe ich in einer Stunde abgewickelt, ja. Sozusagen. Und dann saß ich quasi in den Räumen von Nokia in Bochum und habe auf meinem Rechner Nachrichten auf spiegel.de und so gesehen von Nokia mit dem Blick von draußen, wie sie quasi versucht haben, durch unsere Fenster irgendwie rein zu fotografieren. Ich war noch einer der Letzten, der gegangen ist. Ich habe mit meinem Chef, also ich war tatsächlich nur Werkstudent, aber plötzlich haben sie mich dann in den Rang eines ordentlichen Mitarbeiters erhoben. Und ich habe dann mit meinem Chef zusammen dieses Werk geschlossen, weil zu jeder Zeit der Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit gewährleistet werden mussten, gehörten wir dann zu den Letzten, die dann noch beschäftigt waren.
Ich frage mich, wie sind Sie denn überhaupt als Theologe da in dieser Wirtschaftswelt gelandet? Das ist ja auch nicht der allernächste Weg.
Nein, überhaupt nicht. Und ich frage mich das ehrlicherweise bis heute. Und der erste Schritt war tatsächlich dieses Energiekonsortium. Und der Sänger meiner Band hat mich tatsächlich dahin empfohlen. Und dann erinnere ich mich noch an dieses Vorstellungsgespräch, wie ich dann da sitze. Also ich bin da einigermaßen unbedarft reingegangen und sagte, ja, guten Tag. Ich habe Abitur gemacht, ich habe Zivildienst gemacht. Ich bin nett und freundlich, bin pünktlich und ich bin zuverlässig und ich kann mit Computern, aber ansonsten kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Da müssen Sie jetzt selber wissen, ob Sie damit was anfangen können. Und ich weiß nicht, ob es diese entwaffnende Ehrlichkeit war oder die tatsächlich sehr händeringend jemanden suchten, der in diesem IT-Bereich da was zu schaffen konnte. Und ich hatte, glaube ich, an der Stelle einfach Glück. Dann hatte ich bei Nokia nochmal Glück und dann hatte ich nochmal 5 Jahre Glück bei ThyssenKrupp, wo ich dann in unterschiedlichen Funktionen noch war. Und bin dann, als dann auch das Studium zu Ende ging und dann diese ganzen halbgaren Beschäftigungsverhältnisse dann irgendwie auch nicht mehr funktioniert haben. Bei ThyssenKrupp habe ich schon Vollzeit gearbeitet. Da habe ich dann gesagt, okay, ich möchte jetzt mal wirklich von Grund auf eine Sache machen. Bin dann zu einer Investmentgesellschaft. Wir haben da einen Firmenzusammenschluss zwischen einer französischen Firma und einer deutschen Firma begleitet. Ich war dann stellvertretender Personalleiter und habe immer dieses Thema Personalentwicklung, Organisationsentwicklung. Wie kann ich eine Organisation aufstellen, dass sie für die Zukunft gerüstet ist? Wie kann ich, das war bei Porsche auch ein Thema, wie kann ich dafür sorgen, dass zukünftige Geschäftsmodelle stattfinden können, weil wir auch die richtigen Mitarbeiter haben?
Also wenn ich mal ganz kurz dazwischen grätsche.
Bitte.
Das ist ja eine Wirtschaftswelt, in die Sie gekommen sind. Eins hat sich aus dem anderen ergeben, von Nokia, dann irgendwie zu ThyssenKrupp, dann weiter nach zu Porsche. Das hätte ja auch ewig so weitergehen können. An welcher Stelle haben Sie denn den Schnitt gemacht und gesagt, ich will was anderes machen, ich will Journalist werden, ich will Autor werden? Ist es schon ein extremer Bruch, den Sie da irgendwie auch provoziert haben?
Voll. Also um da jetzt wieder meine Mutter ins Felde zu führen, die einfach nur fragte, hast du noch alle Tassen im Schrank? Gut bezahlte hochrenommierte, tolle Jobs aufzugeben für den Fluch der Selbstständigkeit und irgendwas mit Medien in einer Zeit, in der ja gerade Medienprodukte nicht unbedingt gut bezahlt und nachgefragt sind. Ich habe immer gehadert. Ich habe sehr viel, sehr schnell Karriere gemacht. Ich habe für tolle Unternehmen gearbeitet. Ich habe wirklich fantastische Vorgesetzte gehabt. Und ich habe immer gehadert damit, dass ich eigentlich Theologie studiert habe, dass ich irgendwie bei Amnesty International lange, lange Zeit war und bin und dass ich eigentlich irgendwie auch dieses Thema Flüchtlingshilfe mir auf die Fahnen geschrieben habe, dass mir das Wohl und der Umgang mit meinen Mitmenschen wichtig ist, dass irgendwie soziale und gesellschaftliche Verhältnisse für mich wichtig sind. Und irgendwie hat das, was ich getan habe, diese Karriere in den Wirtschaftsunternehmen und Konzernen vor allen Dingen, das hat da gar nicht drauf eingezahlt. Ich sah einfach nur, wie sich dieses Land verändert, wie es sich stark verändert, wie auch rechtsextreme Bestrebungen stattfinden, stattgefunden haben. 2011 enttarnt sich der NSU, dann irgendwie die Anschläge, dann rechtsextreme Parteien, die in Landtage und Bundestag einziehen. Und dann musste ich mich fragen, wie gehe ich eigentlich damit um? Und ich habe dann gesagt, ich kann das so nicht mehr. Und dann habe ich ein eigenes Unternehmen gegründet, das heißt Demokratie in Arbeit. Wir beraten Organisationen, also in der Privatwirtschaft, aber eben auch in Institutionen, wo wir Handlungskonzepte entwickeln und wo ich dann angefangen habe zu schreiben, wo ich dann angefangen habe, journalistisch zu arbeiten und zu recherchieren und investigativ zusammenzumachen und immer auch dieses Thema hatte, man muss mit Menschen reden und man muss sie ernst nehmen und man muss sie auch in die Verantwortung nehmen und man muss ihnen einen guten Baustein bieten für ihre eigene politische Meinungs- und Willensbildung. Und ich habe damit der wunderbaren Nicole Diekmann irgendwie einen Podcast gemacht, wo es dann irgendwie darum ging, zu streiten und konstruktiv zu streiten. Und ich glaube, all diese Dinge, dieses Menschen zugestehen, dass sie im Laufe ihres Lebens auch eine Meinung ändern können oder vielleicht auch einen Fehler eingestehen können, dass sie miteinander ins Gespräch kommen über horrende, unterschiedliche Positionen, dass sie alle Informationen haben, um eine gute beispielsweise Wahlentscheidung zu treffen und gleichzeitig wir aber auch die Mächtigen in die Verantwortung nehmen und in die Kritik nehmen. All das ist mir zu wenig passiert und dann habe ich irgendwie all diese Dinge dann von mir aus getan und habe dann irgendwann meinen Kolleginnen und Kollegen bei Porsche gesagt, es tut mir leid, ich glaube, das geht jetzt hier zu Ende und ich mache jetzt was Neues.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Steven Anpalagan. Geschockt vom AfD-Aufstieg.
Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, war das auch einer der Gründe, warum Sie sich angefangen haben, journalistisch zu betätigen und auch Bücher zu schreiben, richtig?
Hm. Ich will gar nicht so hart draufschlagen, also weder auf die Bundeswehr und ihren Recruiting-Prozess noch irgendwie auf Journalismus in Deutschland und die mediale Berichterstattung, aber ich empfand sie als unzureichend. Ich empfand vieles von dem, wie wir Dinge verhandeln, als unzureichend. Irgendwie, es fing auch damit an, dass in meinem Kernbereich oder in meinem Arbeitsbereich dieses Zusprechen von Wirtschaftskompetenz, habe ich mir gefragt, aber woher, warum und ist denn niemand in der Lage, irgendwie diese komischen Taschenspielertricks zu durchschauen? Genau dasselbe, wie es mich immer wahnsinnig gemacht hat, dass irgendwie in jedem Bundestagswahlkampf abwechselnd irgendwie das Boot ist voll und dann im nächsten Bundestagswahlkampf wieder irgendwie Florida-Rolf verhandelt wird. Also es geht immer um kriminelle Ausländer und Sozialhilfemissbrauch in abwechselnden Jahreszeiten. Und dann denke ich mir immer, ja, das sind sicherlich auch Probleme und wir müssen die auch irgendwie in den Griff bekommen, wir müssen sie auch ordentlich organisieren. Aber wenn man immer nur alles in das Beschimpfen von Ausländern und Arbeitslosen investiert, die eigene Energie und die Ressourcen und irgendwie Wahlkampfbudgets, dann bleibt halt anderes liegen. Und was alles liegen geblieben ist, das sehen wir jetzt gerade. Und dass man diese Zusammenhänge nicht ordentlich aufschreibt, dass man sie nicht in einen Zusammenhang setzt, dass man nicht aufzeigt, hör mal, also kannst du alles machen, aber die Brücke in Lüdenscheid wird dadurch auch nicht irgendwie automatisch wieder hübsch. Und ein Land, das irgendwie nicht hinkriegt, irgendwie in Stuttgart einen Bahnhof, in Berlin einen Flughafen oder in Hamburg irgendwie einen Konzertsaal zu bauen, während die Schweizer ihren Gotthardtunnel in kürzerer Zeit mit höherer Qualität und weniger Kosten irgendwie zusammenzimmern. Das kann doch so nicht richtig sein. Und diese komische deutsche Selbstgewissheit, dass kein Land der Welt irgendwie imstande ist, gute Autos zu bauen, außer man selbst und man selbst versucht die Welt irgendwie mit dem guten, technisch einwandfreien und hochwertigen Diesel zu beglücken und dann lieber, weiß ich nicht, Menschen einstellt, die dann bei Abgasuntersuchungen bescheißen, statt irgendwie innovative Antriebstechnologien zu entwickeln, da habe ich immer das Gefühl gehabt, das muss doch mal einer in verständlichen Worten aufschreiben. Und das muss doch irgendwie zum Thema werden. Und es ist jetzt keine große Medienschelte, aber ich hatte das Gefühl gehabt, ich würde gerne anderes lesen. Und das andere, was ich lesen will, muss ich im Zweifel dann auch selber schreiben.
Ja, das haben Sie getan. Wie gesagt, ein ganz schöner Sprung ins kalte Wasser.
Ich habe immer in mir etwas gespürt, wo mir gesellschaftliche Wirksamkeit und Selbstwirksamkeit gefehlt hat. Wo ich Ihnen in dieser Sache zustimmen kann, ist, dass das Gefühl von Selbstwirksamkeit, das ist natürlich sehr stark vorhanden, wenn sich Menschen für die eigene Arbeit interessieren, wenn Hörerinnen und Hörer im zweitschönsten Bundesland Deutschlands, in Bayern, sich für meine Arbeit, wenn sie meine Bücher lesen und meine Sendungen hören und meinen Worten lauschen, das ist ganz wunderbar. Und auch, dass man irgendwie regelmäßig im Stern dann irgendwie seine Gedanken aufschreiben kann und im Fischer Verlag publizieren kann, das ist irgendwie alles ein großes Privileg. Aber ich bin doch oft genug zweifelnd, ob das alles, was ich mache, so richtig ist. Ob es etwas bringt, ob es etwas verändert, ob es irgendwo wenigstens einen Menschen verändert, ob ich irgendwie damit erreiche, ob ich irgendwen überzeuge. Und vielleicht muss man mit diesen kleinen Dingen erstmal anfangen.
Würden Sie eigentlich sagen, Sie sind eher ein Pessimist oder ein Optimist?
Ich bin, glaube ich, ein Fatalist. Und ein Fatalist ist erstmal näher dran am Pessimisten. Aber das hat den großen Vorteil, dass man sich auch durch die kleinen Dinge, die funktionieren, wahnsinnig erheben und erfreuen kann. Von daher muss das ja gar nichts Schlechtes sein.
Also was treibt Sie bei all dem an? Bei all dieser Aktivität, auch den Büchern schreiben, es ist ja schon, es steckt was dahinter.
Ja, es ist wahrscheinlich auch eine gewisse Rast- und Ruhelosigkeit, die ich Ihnen gar nicht jetzt absprechen kann oder die ich mir auch nicht absprechen kann.
Aber mir können Sie sie gerne absprechen.
Unter uns evangelischen Theologen würde ich sowas doch nicht machen. Aber ich kann schon sagen, dass es einen sehr konkreten Anlass oder einen sehr konkreten Zustand gibt. Ich denke mir, dass wir nicht viel Zeit haben auf dieser Welt und in diesem Leben. Sie müssen irgendwie die ersten 20 Jahre damit verbringen, überhaupt klarzukommen mit dem, was um sie herum passiert und wie sie sich ja einstellen und einsetzen in dieser Welt und irgendwie die Dinge verstehen, wie das Menschsein überhaupt funktioniert. Die letzten 10, 20 Jahre ihres Lebens, sagen wir mal, man wird irgendwie 90, also von Mitte 60 bis 90, das ist dann ja auch nicht mehr die volle Kraft, die man irgendwie zur Verfügung hat. Und dazwischen ist es wenig Zeit. Und auch insgesamt ist es wenig Zeit. Und diese wenige Zeit, die können wir ja irgendwie unterschiedlich verbringen. Die können wir verbringen, indem wir gar nichts tun und irgendwie lethargisch sind und phlegmatisch sind und irgendwie alles geschehen lassen. Aber wir können sie auch damit verbringen, dass wir versuchen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen oder zu verändern. Und das gilt im Großen wie im Kleinen. Ich bin überzeugt davon, dass ist auch mein Buch, das ich geschrieben habe. Dieses Land, meine Heimat muss sich verteidigen können. Es muss die Geschicke in die eigenen Hände nehmen können und müssen. Und in dieser kurzen Zeit wäre es doch schön, wenn wir gute Dinge tun. Also wenn wir für unsere Mitmenschen da sind und wenn wir gute Dinge vorangebracht haben, wenn wir innovativ waren und kreativ und sozial und wenn wir Spaß hatten und irgendwie Lust hatten. Und das verbindet möglicherweise auch den Rheinländer mit den Bayern, dass man irgendwie die Lebensfreude auch in den Vordergrund stellen kann, ohne sie anderen Menschen abzusprechen oder andere Menschen abzuwerten. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, bei all dem sehr positiven und den sehr positiven Ausblicken kann man auch als einzelner Mensch sich hinstellen und sagen, die Ungerechtigkeiten dieser Welt, die akzeptiere ich nicht. Und in der kurzen Zeit, in der ich halt hier bin, sorge ich dafür, dass sie wenigstens ein kleines bisschen weniger werden.
Das war unser heutiger Gast, der Journalist, Autor und studierte evangelische Theologe Stephen Anpalagan. Sein neuestes Buch Für den Frieden, Untertitel Widerruf meiner Kriegsdienstverweigerung, ist beim S. Fischer Verlag erschienen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Dankeschön nach Berlin.
Vielen Dank, Herr Bogdan. Schöne Grüße nach München.
Und die heutige Sendung gibt es zum Nachhören als Podcast auf ARD Sounds, unserem neuen Portal im Internet. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag. Ihr Achim Bogdan, alles Gute und hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.
Hallo, hier ist Caro Matzko. In meinem neuen Podcast Zitronen – Leben am Limo nehme ich Sie mit zu Menschen, die große Veränderungen durchlebt oder eine lebensverändernde Entscheidung getroffen haben. Pferdezahnarzt Albert hat mir zum Beispiel erzählt, wie er mit 40 sein scheinbar perfektes Leben mit Haus und Familie über den Haufen geschmissen hat. Der Grund, er hat sich in einen Mann verliebt. All diese Geschichten und viele mehr gibt es wöchentlich ab 15. Juli im Podcast Zitronen – Leben am Limbo. Immer die neuesten Folgen, zuerst in ARD Sounds.